Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Donnerstag, dem 10. Oktober. Heute mit folgenden Themen: Steuerflucht auch in den Entwicklungsländern bekämpfen. Hilfswerke begrüßen den Schritt vom Bundesrat. Ich bin doch nicht verrückt. Ältere Menschen bleiben mit ihren psychischen Problemen zu oft alleine. Und?
Die großen Red Books, die roten Databücher mit den ausgestorbenen oder aussterbenden Tieren, wird jedes Jahr dicker. Und mit allen Geblabla im United Nations und all diese Organisationen, sie sitzen hinter ihren Laptops in Büros. Aber mehr weiter kommt es eigentlich nicht.
Das sagt Martin Beilefeld, Gründer vom Papidiorama, zum 25-jährigen Jubiläum. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Russland erhebt neue Vorwürfe gegen die Greenpeace-Aktivisten vom Schiff Arctic Sunrise. Laut der russischen Justiz habe man Mohn und Morphium auf dem Schiff gefunden. Neben bandenmäßiger Piraterie werden einigen der 30 Aktivisten nun weitere schwere Verbrechen zur Last gelegt. Die Umweltschützer hatten Mitte September versucht, eine Bohrinsel vom russischen Ölkonzern Gazprom in der Arktis zu entern, um auf Umweltrisiken aufmerksam zu machen. Seither sitzen sie in Murmansk in Untersuchungshaft. Inzwischen bat Greenpeace-Chef Kumi Naido um ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Zudem bot er schriftlich an, für die Umweltschützer persönlich zu bürgen. Der libysche Ministerpräsident Ali Zeidan ist von Unbekannten entführt worden. Eine bewaffnete Gruppe hat ihn aus einem Hotelzimmer in der Hauptstadt Tripoli mitgenommen. Wo sich der Chef der Übergangsregierung derzeit befindet, ist laut Medienberichten unklar. Das Büro vom Ministerpräsidenten geht davon aus, dass Zeidan wahrscheinlich von Angehörigen der Rebellengruppe Kommandozentrale der Revolutionäre Libyens verschleppt wurde. Ali Zeidan ist der erste gewählte Regierungschef von Libyen. Erwartungsgemäß brachte die Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan keinen Machtwechsel. Der autokratische Präsident Ilham Aliyev bleibt für eine dritte Amtszeit an der Spitze vom rohstoffreichen Land in Vorderasien. Bereits im Vorfeld hatte das autokratische Regime den wichtigsten Konkurrenten Aliyevs ausgeschaltet. Er wurde zur Wahl nicht zugelassen. Wir haben im Rabe Info darüber berichtet. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission hat Aliyev 85% der Stimmen erhalten. Die Opposition spricht von massivem Wahlbetrug und kündigte an, man werde das Endresultat nicht anerkennen. Die internationalen Wahlbeobachter der OSZE wollen heute ihre Einschätzung der Wahlen bekannt geben. Am Wohlensee-Staudamm oberhalb vom Atomkraftwerk Mühleberg wird gebaut. Der Berner Energiekonzern BKW will die Erdbebensicherheit der Anlage verbessern. Geplant ist, das Stauwehr durch rund 20 Meter lange Pfähle stärker im Boden zu verankern. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima befürchteten vorab Umweltverbände, dass der Wohlensee-Staudamm bei einem starken Erdbeben brechen könnte und das AKW Mühleberg beschädigen. Die Bauarbeiten am Staudamm dauern rund 7 Monate und kosten rund 12 Millionen Franken. Zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es oft stark bewölkt mit Regenschauern. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter bei rund 10 Grad. Am Wochenende bleibt es veränderlich, meist bewölkt mit teils Regen bei 11 bis 13 Grad.
Rabe Info 95,6.
Die Schweiz macht vorwärts mit der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. In letzter Zeit hat sie die Zusammenarbeit mit vielen Ländern verstärkt, bisher aber vorwiegend mit Ländern, mit denen die Schweiz enge wirtschaftliche Beziehungen pflegt. Das soll sich nun ändern. Der Bundesrat will ein weiteres, weitreichendes Abkommen unterzeichnen, und zwar das Abkommen über Amtshilfe in Steuersachen von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD und dem Europarat. Entwicklungsorganisationen und Hilfswerke begrüßen diesen Schritt. Unter ihnen auch Mark Herkenrath, Steuerexperte der Entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft Allianz Süd.
Diese multilaterale Konvention ist eine einzigartige Geschichte, und zwar deshalb, weil eben zahlreiche Entwicklungsländer auch dieser Konvention angehören, mit denen die Schweiz bis jetzt keine Steuerinformationsabkommen hat. Das heißt, ganz viele Entwicklungsländer erhalten jetzt auf einen Schlag die erweiterte Steueramtshilfe von der Schweiz, ohne dass sie bilaterale Verhandlungen mit der Schweiz über ein neues Abkommen führen müssen.
Diesem multilateralen Abkommen von OECD und Europarat gehören heute bereits 17 Entwicklungsländer an. Mit diesen hat die Schweiz noch kein Amtshilfeabkommen. Sie haben es gerade erwähnt, die Länder müssen jetzt nicht mehr bilateral verhandeln mit der Schweiz, sondern es geschieht quasi automatisch. Warum ist das jetzt so wichtig? Man könnte ja auch bilaterale Verhandlungen aufnehmen.
Bilaterale Verhandlungen über Steuerabkommen sind sowieso sehr aufwendig. Für die Entwicklungsländer, aber auch für die Schweiz. Und das Problem ist, dass die Schweiz in bilateralen Verhandlungen häufig Gegenforderungen stellt. Sie will zum Beispiel steuerliche Vorteile für Schweizer Auslandskonzerne erreichen, setzt die Entwicklungsländer unter einen gewissen Druck, die Steuern, die Schweizer Investoren bezahlen müssen, im Entwicklungsland zu senken. Diese Politik der Gegenforderungen fällt weg in dem Moment, wo man über ein multilaterales Abkommen geht.
Das Finanzdepartement teilte mit, dass das Abkommen vielfältige Formen von Zusammenarbeit in Steuerfragen vorsieht, zum Beispiel der Informationsaustausch auf Anfrage, den spontanen Austausch von Informationen, und auch ein automatischer Informationsaustausch wäre möglich. Heißt das, das Abkommen würde zuerst einmal unterzeichnet und dann die entsprechenden Details trotzdem noch bilateral ausgehandelt?
Es ist so, dass in der Konvention der automatische Informationsaustausch nur als Möglichkeit vorgesehen ist. Länder, die den automatischen Informationsaustausch haben möchten, müssen dann trotzdem bilaterale Abkommen abschließen. Was sowieso vorgesehen ist in der Konvention, ist der Informationsaustausch auf Anfrage oder auf Verdacht hin. Das ist das Grundprinzip dieser Konvention, das erhalten alle Länder, die dabei sind. Beim spontanen Informationsaustausch sind die Regeln nicht ganz klar. Das muss jedes Land dann in der eigenen Gesetzgebung zuerst regeln, wann überhaupt spontan solche Daten ausgeliefert werden sollen. Da gibt es in der Schweiz auch noch ein entsprechendes Gesetz dafür. Das wird dann erst noch kommen.
Unter den Ländern, die das Abkommen unterzeichnet haben, sind unter anderem Ghana oder Moldawien. Laut Allianz Süd geht es um sehr hohe Summen an undeklarierten Vermögen, die in der Schweiz liegen. Wie einfach ist es denn jetzt für die Schweiz, für die Schweizer Banken, solche Vermögen überhaupt aufzudecken quasi? Also woher das Geld wohin geflossen ist?
Die Banken sind verpflichtet, ihre Kunden ziemlich genau zu kennen und zu wissen, wo sie herkommen. Das heißt, in dem Moment, wo eine Anfrage aus dem Ausland kommt, mit einem bestimmten Namen, mit vielleicht sogar einer Kontonummer, ist es für die Banken natürlich sehr einfach, dieses Konto zu finden und die entsprechenden Informationen dann eben auch herauszugeben. Problematischer wird es dort, wo ausländische Vermögen dann über irgendwelche Stiftungen oder Trusts in die Schweiz kommen, wo zum Teil dann nicht ganz klar ist, wer sich eigentlich hinter diesen Trusts oder Stiftungen verbirgt. Da sind dann auch Länder gefordert, die eben solche anonymen Trusts und anonymen Stiftungen als Möglichkeit überhaupt anbieten, dort auch für Transparenz zu sorgen.
Sagt Mark Herkenrath, Steuerexperte der Entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft Allianz Süd. Dass die Schweiz das Abkommen von OECD und Europarat unterzeichnen wird, ist aber noch nicht ganz sicher. Dazu bräuchte es die Zustimmung vom Parlament, und dort wurde seitens FDP und SVP bereits Widerstand angekündigt.
Rabe Info 95,6.
Psychische Erkrankungen sind ein Tabuthema, vor allem bei der älteren Generation. Viele ältere Menschen leiden an psychischen Problemen, scheuen sich aber davor, zu sogenannten Psycholeuten zu gehen, weil sie denken, ich bin doch nicht verrückt. Über diese Problematik habe ich mit Simon Forstmeier gesprochen, am heutigen Internationalen Tag der psychischen Gesundheit. Simon Forstmeier ist Präsident der Fachgesellschaft für Gerontopsychologie, also diejenige Psychologie, die auf ältere Menschen spezialisiert ist. Ich habe ihn gefragt, woher denn diese Abneigung der älteren Generation kommt gegenüber den Psychodoktoren.
Ich glaube, dass man sozusagen wenig Kontakt hatte mit den sogenannten Psycholeuten, also mit den Psychiatern und Psychologen. Und erst dann, wenn man erfahren hat, was sie überhaupt machen, ich glaube, da werden dann solche Vorurteile abgebaut. Und im mittleren Lebensalter oder im jüngeren Lebensalter, na, da kennt man eben doch recht viele, die Hilfe in Anspruch nehmen und erlebt, dass man sozusagen nicht verrückt sein muss.
Ungefähr 10% der älteren Menschen leiden an Depressionen und Angstzuständen. Von diesen nehmen aber nur die allerwenigsten professionelle Hilfe in Anspruch. Rund 80%, meint Simon Forstmeier, würden trotz psychischer Leiden keine Hilfe in Anspruch nehmen.
Da verändern sich jetzt aber auch so die Einstellungen älterer Menschen. Also die Personen, die jetzt alt werden, die haben schon geringere Hürden. Aber die Generation, die jetzt, sagen wir mal, 80 und älter ist, bei denen gibt es doch recht viele Vorurteile gegenüber psychotherapeutischen Verfahren. Ja, also das Vorurteil, ich muss verrückt sein oder ich muss absolut krank sein und erst dann nehme ich Hilfe von Psycholeuten in Anspruch.
Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, hilft sicher nicht in jedem Fall, kann aber helfen. Denn es ist schwierig, immer mehr Menschen zu verlieren, die man gerne hat, mit einem Körper zurechtzukommen, bei dem nicht mehr alles so funktioniert, wie es sollte, Medikamente aller Art nehmen zu müssen, um chronische Schmerzen erträglich zu halten, wenig soziale Kontakte zu haben oder einsam zu sein. Mit solchen Schwierigkeiten seien viele ältere Menschen konfrontiert und die wirkten sich oft direkt auf ihre psychische Gesundheit aus.
Die häufigsten psychischen Probleme im Alter sind neben der Demenz, Depression und Angststörungen. Also Demenz sind ungefähr 10% und je älter man wird, desto häufiger ist die Demenz.
Demenz, sprich, dass man immer mehr vergisst, Mühe hat mit der Sprache oder der Motorik. Demenz ist also nicht in erster Linie eine körperliche Erkrankung, meint der Fachspezialist für Gerontopsychologie.
Offiziell ist es von der Weltgesundheitsorganisation als eine psychiatrische Erkrankung kategorisiert. Eine Demenz hat als unmittelbare Verursachung Veränderungen im Gehirn als Ursache, ja, also Abbau von Neuronen und Nervenverbindungen. Aber die Frage ist, wie das zustande kommt. Und da haben durchaus auch psychische Faktoren eine wichtige Rolle.
Die Ursachen von Demenz und Depressionen im Alter sind bei Frauen und Männern unterschiedlich. Frauen der älteren Generation seien sehr häufig durch die sozialen Umstände belastet, die ihre Leben geprägt haben.
Also Rollenunterschiede, die historisch gesehen sich unterschieden zwischen Frauen und Männern, die Frauen eher als die Erduldende, Untergebende. Und das ist sicher auch ein Grund, weshalb dann langfristig auch eher depressive Symptome bei Frauen sich häufen. Eine andere Sache ist schwierige Lebensereignisse in der Kindheit und Jugend. Also Frauen sind da doch häufiger in dem Risiko, Missbrauch zu erleiden beispielsweise, also, oder weniger den Beruf aufgrund ihrer Begabung und Wünsche zu wählen. Und solche Lebensentscheidungen haben auch später eine Auswirkung darauf, ob man depressiv wird.
Männer hingegen seien brachialer, wie Simon Forstmeier es nennt. Die Suizidrate nehme bei Männern über 65 Jahren exponentiell zu. Ob Mann oder Frau, das beste Mittel, um psychischen Problemen im Alter vorzubeugen, sei ein gutes Netz sozialer Kontakte, meint Simon Forstmeier, Fachspezialist für Gerontopsychologie.
95,6. Rabe Info.
Seit 25 Jahren gibt es in der Westschweiz ein Hort für Schmetterlinge. Das Papillorama feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum. Nicht nur, weil eine ungewöhnliche Idee bis heute Erfolg gehabt hat, sondern auch, weil die Anstrengungen zur Bewahrung der Artenvielfalt einen großen Schritt weitergekommen sind. Die Regierung von Belize, einem Land in Zentralamerika, anerkennt das Papillorama nämlich als wichtigen Partner. Ein vom Papillorama finanziertes Tropenwaldschutzgebiet wird massiv vergrößert. Der niederländische Biologe Martin Beilefeld hat das Tropenhaus- und Naturschutzprojekt im neuenburgischen Marin gegründet. Sein Sohn Kaspar Beilefeld führt es heute im freiburgischen Kerzers weiter. Michael Spahr hat den Gründer des Papilloramas in der wunderschönen Welt der Schmetterlinge getroffen.
Das Tropenhaus Papilliorama in Kerzers lädt besonders jetzt, wenn es draußen kalt wird, zum Verweilen ein. Unter drei großen Kuppeln können Besucher und Besucherinnen in eine tropische Welt eintauchen. Da gibt es das Nocturama, wo die Nacht im Dschungel simuliert wird, dann eine Nachempfindung des Shipstern-Reservats in Belize, das mit Geldern des Papillioramas finanziert wird, und natürlich die große Halle der tropischen Schmetterlinge. Martin Beilefeld, Biologe aus den Niederlanden und Mitbegründer des WWFs, erzählt, wie er auf die Idee kam, das Papilliorama zu gründen.
Irgendwo war doch ein Keim in mir, der so gerne zoologische Garten und botanische Garten hatte. Und das ist dann die Initiative geworden, die Papilliorama hieß. Das Neue war, dass es nicht nie... Ich habe keine Erfahrung damit. Man könnte nicht beurteilen, wird das ein Erfolg sein oder nicht. Das muss man einfach ausprobieren.
Ein Erfolg wurde es. Etwa eine Viertelmillion Besucher und Besucherinnen zählt das Papilliorama jedes Jahr. Es gab aber auch schwere Zeiten. Mitte der 90er Jahre zerstörte ein Brand einen Großteil des Tropenhauses. Es war Neujahr, der einzige Tag im Jahr, an dem keine Aufsicht da war. Für die meisten Schmetterlinge kam jede Hilfe zu spät. Nur ein paar Kaimane und Johann, der damals älteste Fisch der Schweiz, konnten gerettet werden. Martin Beilefeld erinnert sich noch heute an jedes Detail.
Und dann kam so eine kalte Front über den Jura und das angefangen zu schneien, die Temperatur fiel mit 10 Grad und dann war es eigentlich großenteils aus. Und dann hatten wir das Glück, dass das Nocturama war nicht fertig, aber schon geheizt, war gar noch Tiere drin und da könnten wir dann viel unterbringen. Aber ich erinnere mich, ich habe fast einen offenen Luft unter mein Büro geschlafen diese Nacht. Das war alles ganz spannend. Natürlich war das ein ungeheures Neuigkeit, dass ein Tropengarten brannte. Das war noch die ganze Welt nicht vorgekommen. Und so war in einer Nacht war das Papilliorama bekannt und in 14 Tagen war mehr als eine halbe Million Franken sind zusammengekommen, um das neu zu bauen. Die Versicherung, wir waren unterversichert, die haben gesagt, das ist unsere Fehler, unterversichert, wir bezahlen mehr als 100%.
So konnte ein halbes Jahr später das neue Papilliorama eröffnet werden. 7 Jahre später zog es um von Marin nach Kerzers. Schon in der Gründungszeit vor 24 Jahren war für den Biologen Martin Beilefeld klar, das Papilliorama sollte nicht bloß ein Tropenhaus sein. Gemeinsam mit einem Tierpark im niederländischen Arnhem gründete er eine Stiftung. Diese kaufte ein Stück Tropenwald in Belize am Rand der Yucatan-Halbinsel in Zentralamerika.
Vielleicht ein Zufall ist das Zentralamerika mit Konzentration auf den Moment auf Zentralamerika, Belize, das kleine Land dort, was noch immer ziemlich gut davor steht, wenn man vergleicht mit den umringenden Landen wie Guatemala. Und das ist das Abenteuer, was Papilliorama angefangen hat vor 25 Jahren. Und jetzt wird das Erfolg in einer Lage, die viel schwieriger geworden ist, trotzdem von den Regierungen anerkannt und bekommen wir Luft unter die Flügel, wenn man so sagen darf.
Die Anerkennung des Shipstern-Naturreservats durch den Staat Belize ist so groß, dass die Aufgaben der Stiftung dieses Jahr noch vergrößert wurden. Von 80 Quadratkilometern wuchs die betreute Fläche von Tropenwaldgebieten auf 235, also sie wurde fast verdreifacht. Jede Papilliorama-Besucherin und jeder Besucher zahlt mit dem Eintritt an das Naturschutzprojekt. Zudem können Gönner und Gönnerinnen eine Patenschaft eines Wildtieres im Shipstern Zwölnreservat übernehmen. Das stimmt Papilliorama-Gründer Martin Beilefeld optimistisch. Wenn er jedoch den Blick umherschweifen lässt, zweifelt er, ob das reicht, die Artenvielfalt des Planeten zu retten.
Es geht verschnellt herunter. Wenn ich bin der letztlebende Gründer des WWF Hollands. Wenn wir den Optimismus noch sehen von den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und vergleichen mit der Lage jetzt, dann kann man nur weinen. Und es geht mir darum, keiner von uns sind unsterblich, dass wir so lange wie möglich aushalten, die letzte Museenstücken zu bewahren. Das wird schon eine Riesenaufgabe sein, denn das Aussterberat und die großen Red Books, die roten Databücher mit den ausgestorbenen oder aussterbenden Tieren, wird jedes Jahr dicker. Und mit aller Geblabla im United Nations, so alle diese Organisationen, sie sitzen hinter ihren Laptops in Büros, aber mehr weiter kommt es eigentlich nicht.
Das sagt Martin Beilefeld, Gründer vom Papilliorama und Mitbegründer vom WWF. Mehr Hintergründe zum Tropenhaus Papilliorama und dessen Naturschutzprojekten gibt's im Internet unter www.papilliorama.ch. Am Montag hören Sie im Rabe Info ein Gespräch mit Heron Moreno, dem Direktor des Shipstern Naturreservats in Belize.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's am nächsten Montag wieder um 11 Uhr. Morgen Freitag fällt das Rabe Info aus betrieblichen Gründen ausnahmsweise aus, wofür wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Hall. Die wünscht einen guten Rest der Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.